Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Wir haben jetzt in der nächsten Stunde für euch unsere erste Sendung gestaltet und die dreht sich um den 1. Mai. Dabei schauen wir einmal auf den historischen Part, aber auch in die Gegenwart dieses Tages. Außerdem haben wir ein Mitglied der FAU, der Freien Arbeiterinnenunion, eingeladen. Und wir hören jetzt zu Beginn ein paar O-Töne des 1. Mai von der Straße von verschiedenen Leuten und was diese mit dem 1. Mai verbinden.
Ich bedeutet der 1. Mai, dass er sowohl dafür steht, sich einem gerechten Kampf auch anzuschließen, zum Wohle aller oder einem größten Teil. Und zum gleichen Teil steht es einfach für mich für die völlige Paradoxie und die Übernahme von bestimmten politischen Standpunkten, die sich immer mehr verschiebt und die halt immer mehr Trennlinien aufzeigt.
Gerechtigkeit und Freiheit.
Mit dem 1. Mai bringe ich Demonstrationen in Verbindung, weil es auch viele Demonstrationen wieder gab, vor allem rechte Demonstrationen. Und ich das auch so ein bisschen verfolgt habe über Twitter und mich gewundert habe, dass es wenig Gegendemonstrationen dazu gab. Aber am 1. Mai habe ich eigentlich nur gechillt und habe das Wetter genossen. Ja, das ist so meine Verbindung zum 1. Mai.
Der 1. Mai bedeutet für mich eigentlich nur Feiertag und Tag der Arbeit und dass man halt da frei hat.
Also ich habe im Hort mal ein Gedicht geschrieben über den Tag der Arbeiter. Das ging dann irgendwie so, es ist viel Blut vergossen, doch weine nicht, das Böse kommt nie mehr. Ich war da dritte Klasse und es war zu DDR-Zeiten und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da schreibe. Auf jeden Fall kam das dann an die Wandzeitung. Und ja, genau, war der the Spirit of GDR. Aber ist auf jeden Fall immer noch vielleicht ein wichtiger Tag, der vielleicht auch Leuten eine Lobby gibt, die sie sonst nicht haben.
Also ich persönlich verbinde damit gar nichts, weil ich da gar nichts zu sagen könnte.
Ich verbinde damit einen freien Tag.
Ja, ich auch.
Ja, für mich bedeutet der 1. Mai, dass da die Arbeiter für ihre Rechte auf die Straße gehen, dass sie vor allen Dingen sich organisieren und zeigen, dass sie eben diejenigen sind, die in dieser Gesellschaft unterdrückt werden und die sich eben zur Wehr setzen müssen. Und ja, leider sieht das heutzutage ja ein bisschen anders aus. Das mag früher noch anders gewesen sein, da mag das noch imposanter gewesen sein, diese Arbeiterklasse am 1. Mai. Heutzutage tut sich das ja doch meistens darin äußern, dass man Bockwurst isst auf irgendwelchen 1. Mai-Picknicken oder Festen der DGB oder der Partei Die Linke. Ich denke, dass man da hingehend auf jeden Fall intervenieren muss, dass man das ändern muss und dass man das Bild vom 1. Mai wieder ändert, dahingehend, dass der 1. Mai wirklich wieder zum internationalen Kampftag der Arbeiterklasse wird, an dem die sich eben ihrer Stärke bewusst wird und ja eben den Herrschenden zeigt, dass sie sich auch eben zur Wehr setzen kann.
So, das waren ein paar erste Impressionen von der Straße. Aber wir wollen eigentlich mal gucken, wo genau kommt denn der 1. Mai eigentlich her? Und deshalb möchten wir euch heute Lucy Parsons vorstellen. Sie ist eine Anarchistin, Sozialistin, Revolutionärin, Gewerkschaftsorganisatorin, Agitatorin, Rednerin, Autorin, Redakteurin, Herausgeberin und einfach eine Inspiration für drei Generationen radikaler Menschen in den späten 1870ern bis zu den frühen 1940er Jahren. Wir wollen mal so ein bisschen gucken, wie so ihr Leben verlaufen ist und was sie eigentlich genau mit dem 1. Mai zu tun hat. Nach ihrem Tod wurden alle ihre Papiere von den Behörden beschlagnahmt und damit so ein bisschen versucht, ihre Geschichte vergessen zu machen. Es gab dann erst 1976 eine erste Biografie, wo allerdings ziemlich viele Fehler und auch Vereinfachungen drin sind. Und viele Sachen von ihrem Leben bleiben einfach ein Mysterium und werden wir wahrscheinlich einfach nie rausfinden. Vor allem von ihrem ersten Teil des Lebens ist nicht so viel bekannt. Die ersten 20 Jahre sind ziemlich unklar. Wer waren eigentlich ihre Eltern? Wer war ihr Vater? Wo hat sie eigentlich lesen und schreiben gelernt? Und wieso wurde sie eigentlich so radikal? Das sind so Fragen, die eigentlich nicht so richtig geklärt werden können. Auch ihr Name ist gar nicht richtig klar, also welcher von ihrem Namen der richtige Name ist. Sie hat im Laufe ihres Lebens unglaublich viele verschiedene Namen angewendet, immer um die bürokratische Welt zu verwirren. Und das ist ihr so gut gelungen, dass tatsächlich nicht so richtig klar ist, welches genau ihre richtigen Namen sind. Geboren wurde sie ungefähr 1852 in Texas und war damals mit Oliver Geiting zusammen. Das ist ein ehemaliger Sklave. Und quasi der Ort und die Zeit legen nahe, dass sie eventuell auch als Sklavin geboren wurde. Und ihr biografischer Hintergrund ist so ein bisschen so ein Mix aus African American, Mexican and Native American. Sie erlebte als Jugendliche den Civil War und auch quasi die Nachfolgen, gerade im Texas im Süden, der sich quasi in den rassistischen Übergriffen des Ku Klux Klans ausdrückte. Zwischen 1869 und 1871 traf sie dann Albert Parsons. Er war damals ein junger Drucker und ehemaliger Aufklärer der Konföderationsarmee, der sich auch radikalisiert hatte. Und die haben dann ungefähr 1871-72 geheiratet und sind danach nach Chicago gezogen. Dort haben sie in einer eher armen deutschen migrantischen Nachbarschaft gelebt und haben angefangen, sich politisch zu betätigen. Sie hatten zwei Kinder, Albert Richard Parsons und Lula Edda Parsons, die 1879 und 81 geboren wurden. In den 1870er Jahren wurde Lucy Parsons dann so ein bisschen die Person, wie sie vielleicht heute bekannt ist, als so selbstlose Verfechterin für Freiheit, Gleichheit und Solidarität und die Emanzipation der Arbeiterinnenklasse. Und sie war einfach Hauptorganisatorin und Sprecherin der Working Women's Union, war damit so eine Pionierin in der gewerkschaftlichen Organisierung von Frauen, hat 1880 dann als Teil von Knights of Labor mit Albert Parsons zusammen gearbeitet und dort die Näherinnen organisiert. Und ungefähr auch so um die 1883 fing sie an, sich selbst als Anarchistin zu verstehen. Sie wurde von der Chicagoer Polizei als more dangerous than 1000 rioters beschrieben. Das hing so ein bisschen damit zusammen, dass sie einfach unglaublich begeistert war in ihrer Art und Weise, wie sie zu den Menschen gesprochen hat. Sie war eine der größten Agitatoren eigentlich in der US-amerikanischen Geschichte. Und quasi mit ihrem Mut und auch ihrer Kreativität und in ihrer Fantasie und Courage, das hat sie auch immer auf die Straße gebracht in der Art und Weise, wie sie Aktionen organisiert hat. Und diesen auch eher gefährlichen Ruf hat sie seit 1848, als sie To Trumps The Unemployed, The Disinherited and The Miserable schrieb. Das ist quasi ein Aufruf zur direkten Aktion, das später auch immer wieder zitiert wurde, wo sie eben explizit dazu aufruft, gewalttätig zu agieren. Sie schrieb auch als eine der ersten Texte zur Fragen der Selbstverteidigung zu rassistischer Gewalt und das quasi 75 Jahre vor Malcolm X und der Black Panther Bewegung. Und in ihrer Biografie sind wir da quasi gerade im Jahr 1886 angekommen und zwar am 1. Mai 1886 haben dann Lucy und Albert Parsons eben eine riesige Demonstration angeführt von 80.000 Menschen in Chicago. Warum? Und zwar gab es damals den 8-Stunden, eine Kampagne, für den 8-Stunden-Tag zu kämpfen. Und das war quasi der Eröffnungsdemonstration, um den Generalstreik für den 8-Stunden-Tag zu eröffnen. Diese Kampagne fand in den gesamten USA statt, aber so Chicago war so ein bisschen der Brennpunkt, weil viele Fabrikbesitzer und ja, Business-Leute quasi dort waren und eben den Forderungen der Arbeiterin auch eigentlich nie so negativ aufgeschlossen waren. Allerdings haben am 3. Mai dann Anti-Gewerkschaftskräfte eine unbewaffnete Gruppe von Streikenden angegriffen und mehrere Menschen erschossen. Daraufhin gab es dann am 4. Mai eine Demonstration als Reaktion darauf mit 3000 Arbeiterinnen. Und als die Demonstration sich quasi gerade am Auflösen war, kam so ein Riot Squad von der Polizei und die haben quasi sind in die Demo reingerockert und in dem Moment ist irgendwie eine Bombe explodiert. Das ist bis heute unklar, wer die geworfen hat. Es sind 7 Cops und 4 Arbeiterinnen getötet worden und sehr, sehr viele Arbeiterinnen verletzt wurden. Aber auch durch Schüsse der Polizei, die danach einfach wild rumgeschossen haben. Das ganze Ereignis hat eine riesige Repressionswelle hervorgerufen mit unglaublich vielen Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Ganz viel Pressepropaganda gegen die Arbeiterinnenbewegung, die Unterdrückung der Gewerkschaftspresse und es wurden Verfahren angestrebt gegen quasi 8 der Arbeiterinnenführer. Und diese ganze Situation sozusagen ist als Haymarket-Affäre in die Geschichte gegangen, weil eben, wie gesagt, diese Demonstration mit der Bombe auf dem Haymarket stattgefunden hat. Und obwohl quasi eben der Großteil der Beschuldigten bei der Demonstration überhaupt nicht dabei war, wurden sie eben angeklagt. Und zwar eben nicht konkret diese Bombe in die Luft gesprengt zu haben, sondern tatsächlich eben für ihre anarchistischen Ideen. Also sie wurden eben stellvertretend für alle Anarchistinnen quasi angeklagt. Das waren 4 Menschen, die direkt zum Tode verurteilt und gehängt wurden. Das war August Spieß, Georg Engel, Adolf Fischer und Albert Parsons, der Ehemann von Lucy Parsons. Louis Ling beging Selbstmord und 3 andere Menschen, Samuel Fielden, Oskar Nebe und Michael Schwab, wurden zu Gefängnis verurteilt und später begnadigt. Lucy Parsons rief zu einer großen Kampagne auf. Sie hat Artikel geschrieben, also nicht nur in den USA, sondern auch im Ausland, hat alle bekannten Persönlichkeiten zur Unterstützung aufgerufen. Und hat damals eine Tour gemacht und in 17 Staaten in den USA Veranstaltungen dazu gemacht und maßgeblich damit auch die öffentliche Wahrnehmung verändert zugunsten quasi der Arbeiterinnenbewegung und der Anarchistin. Hat damals Geld gesammelt für die Verteidigung und die Berufungsverhandlungen. Allerdings wurde sie da auch oft mit Repression konfrontiert, ihre Reden wurden oft abgebrochen und sie wurde mehrmals ins Gefängnis gesteckt. Vielleicht so als Fazit kann man sagen, dass Lucy Parsons eine 6,5 Dekaden politischen Aktivismus gelebt hat, dass sie sich mit verschiedensten anarchistischen Gruppen solidarisiert hat, mit denen gearbeitet hat. Sie war Delegierte zur Gründung der IWW und hat international auch zur Solidarität aufgerufen, vor allem auch für China und Südafrika und damit sozusagen auch diesen internationalen Kontext eröffnet. Hat damals vor allem auch in einer männlichen Politik, männlichen, weißen, dominierten Politik, diese American Federation of Labor, sich ganz klar stark gemacht, Frauen zu organisieren und steht so ein bisschen für so einen revolutionären und Arbeiterklassenanarchismus. Sie hat ihr Leben lang die direkte Aktion als Propagandamittel verteidigt. Und hat mit vielen prominenten Anarchistinnen zusammengearbeitet in ihrer Zeit, wie Kropotkin oder Malatesta, Johann Moos, Volterine de Clair oder Emma Goldman. Und war eben auch im internationalen Anarchismus eine wichtige Person. Genau. Und jetzt hören wir erstmal ein Lied.
Ghost. back in the handicapped grave sites. Can never catch the people he frights. And there's one thing I'm sure will inspire his best friend's a toothless vampire. What a ghost! What a ghost! What a ghost! He's a ghost with the most! What a ghost! What a ghost! What a ghost! He's a ghost with the most! What a ghost! What a ghost! What a ghost! He's a ghost with the most! What a ghost! What a ghost! What a ghost! He's a ghost with the most heart!
Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Genau, nachdem eben Lucy Parsons vorgestellt wurde, möchte ich nochmal kurz die Geschichte des 1. Mai aufgreifen, die mit dem 8-Stunden-Tag oder der Forderung danach eigentlich verknüpft ist. Dafür kann man eigentlich noch ein paar Jahre zurückspulen und in die 30er Jahre, 1830er Jahre sozusagen nach England gehen, wo erstmals diese Forderungen aufkamen. 1856 wurde das erste Mal offiziell der 8-Stunden-Tag anerkannt, das war in Australien. Und in Europa erstarkte eigentlich die anarchistische Bewegung und die gewerkschaftliche Bewegung. Über die erste Internationale 1864 sowie über die Pariser Kommune auch 1871 hinweg. Genau, im Anschluss folgte eigentlich die Haymarket-Affäre, die wir eben schon erläutert bekommen haben. Das war 1886 und 3 Jahre später, am 14. Juli, wurde eigentlich die zweite Internationale gegründet, beziehungsweise da fand der Gründungskongress statt. Da wurde eigentlich beschlossen, dass der 1. Mai 1890 zum Kampftag der Arbeiterklasse werden soll und auch die folgenden Jahre der 1. Mai in der Absicht gefeiert oder beziehungsweise, naja, mit Revolutionen begegnet werden sollte. Und das war eigentlich auch der Zeitpunkt, wo es nochmal eine deutliche Internationalisierung dieses Kampftages gab. In Österreich zum Beispiel verabredeten sich die ArbeiterInnen zu gemeinschaftlichen Spaziergängen während der Arbeitsniederlegung. In Deutschland war vor allem Hamburg einer der Brennpunkte, wo ein Streiktag organisiert wurde. Die Unternehmen ließen aber schließlich die Leute nicht mehr arbeiten und das führte dazu, dass man Gelder sammelte, um die Menschen eben zu versorgen. Und hier wurde die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands gegründet. Daraus wurde später dann noch der ADGB, also der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, was eigentlich der Vorläufer vom DGB war. Die Durchsetzung des 8-Stunden-Tages gelang eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg. Im Zusammenhang mit der Novemberrevolution kam es eben zu großen Streiks und 1918 war die Stimmung so aufgeheizt, dass das Stinnes-Legin-Abkommen den 8-Stunden-Tag regeln sollte. Es wurde auch sozusagen als Kompromiss verstanden, um eben die Wogen ein wenig zu glätten, was allerdings auch der ArbeiterInnenbewegung ein wenig den Wind aus den Segeln nahm und die Revolution verlor dadurch an Kraft. Gleichzeitig war spannend, dass Freikorps eigentlich auf den Plan geschlagen sind, die eine Art gegenrevolutionäre Bewegung darstellten. Sie waren gegen den 8-Stunden-Tag, gegen die Forderungen des 1. Mai generell und wollten eigentlich die Weimarer Revolution wieder zerschlagen. Ab 1924 wurde dann ein Demonstrationsverbot für den 1. Mai erlassen und eigentlich bis 1928 gab es hier auch keine weiteren Aktionen. 1928 wurde das Redeverbot von Hitler aufgehoben und das heizte das Klima dermaßen an. Nach seiner ersten Rede gab es im Anschluss sehr viele Tote. In Deutschland und Preußen wurde daraufhin ein generelles Demonstrationsverbot verhängt. während die KPD dennoch 1929 dazu aufrief, Demonstrationen und Streiks zu vollziehen. Dieser Aufruf, dem folgten auch einige ArbeiterInnen, und dieser Aufruf stellt eigentlich auch ziemlich gut dar, worum es ging. Also es ging sozusagen darum, dass die Ausbeuter und Beutung der ArbeitnehmerInnen nur das Vorspiel der imperialistischen Massenschlechterei sei. Diese Auseinandersetzung ging vom 1. und 3. Mai und wurden im Folgenden sozusagen der Blutmai genannt, weil die Polizei in diesen Tagen sehr viel Blut vergossen hat.
Im Anschluss daran kommen wir jetzt nochmal zur Geschichte des 1. Mai im Nationalsozialismus und in der DDR. Und im Nationalsozialismus unterschätzten die Gewerkschaften von Anfang an die NSDAP und ihre Entwicklung. Und im April 1933 erklärte Hitler den 1. Mai zum Feiertag der nationalen Arbeit. Und daraufhin hielt er dann am 1. Mai 1933 eine Rede in Berlin auf dem Tempelhofer Feld. Und dort nahmen über 1 Million Leute teil, die aber teilnehmen mussten, um für die Lohnfortzahlung sozusagen, um ihren Lohn weiter fortgezahlt zu bekommen. Und Hitler pflanzte dann auch eine sogenannte Hindenburg-Eiche auf dem Tempelhofer Feld. Und das wurde dann auch in den kommenden Jahren als Tradition aufgenommen, das Pflanzen einer Eiche zum 1. Mai. Die wurde dann auch Hitler-Eiche genannt. Und das zeigte auch eigentlich so ein bisschen diesen Personen- und Führerkult, der im Nationalsozialismus auch extrem um Hitler auflebte. Am 2. Mai 1933 wurde dann ganz viele Gewerkschaftshäuser durch die SS und durch die SA besetzt und es folgten dann Verhaftungen vieler Gewerkschafter, die Anordnung von Schutzhaft und teilweise wurden sogar Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen ermordet. Mit der Besetzung von diesen Gewerkschaften fand einmal eine Gleichschaltung der Gewerkschaften statt, beziehungsweise die Zerschlagung der unabhängigen Gewerkschaften und andererseits wurde sich dann das Gewerkschaftsvermögen angeeignet. Und die Basis, sozusagen die Arbeiter, konnte die NSDAP jetzt viel besser kontrollieren und erreichen. 1934 fand dann eine Umbenennung in den Nationalen Feiertag des deutschen Volkes statt. Und da sieht man auch ganz genau, dass da eine Dethematisierung des Arbeitskampfes beziehungsweise des Arbeitnehmerinnenkampfes stattfindet und somit eigentlich die Bedeutung des 1. Mai aufgeweicht wird. Und dem Tag ein neues Thema gegeben wird, und zwar das Thema der Volksgemeinschaft, was dann auch einen Festcharakter beziehungsweise so Frühlingsfestcharakter oder Maifestcharakter dann im Nationalsozialismus hatte. In der DDR war der 1. Mai der internationale Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus und war ein staatlich verordneter Feiertag. Aber es gab darüber hinaus eigentlich keine unabhängige gewerkschaftliche Organisierung. Und die Teilnahme an den Massenaufmärschen bzw. Massendemonstrationen war zum Teil erzwungen oder wurde auch an Lohnfortzahlungen geknüpft. Das heißt, die Leute mussten an den Demonstrationen teilnehmen, um weiter ihren Lohn beziehen zu können. Die älteren Generationen werden das sicherlich auch noch kennen, dass die Mainelke als Symbol während dieser Zeit häufig auftrat und die trug man dann eben am 1. Mai immer am Revers.
Sí, central, aquí Halcón 10. Es para que le notifiquen a mi Cóndor 4 que las unidades enviadas resultan insuficientes debido a que aquí el personal presenta resistencia.
Tambores, sigue bailando la muerte, siguen perdiendo los mismos, siguen ganando los fuertes, siguen gritando en silencio, siguen muriendo los muertos, siguen las puertas cerradas, siguen silbando las balas.
Everything, everything is the same. Panic, panic. vamos borrando palabras, vamos tentando a la suerte, vamos forzando la máquina, nos vamos quedando sin verde, vamos gritando en silencio, vamos contando los muertos, vamos cerrando ventanas, vamos esquivando las balas. Everything, everything is the same. Panic, panic, everything, everything is the same. Panic, panic, everything, everything is the same. Panic, panic, everything, everything is the same. Panic, panic. Siguen sonando tambores, sigue bailando la muerte. Siguen ganando los fuertes. Siguen ganando los fuertes. Siguen ganando los fuertes. Ay, que siguen ganando los fuertes. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic. Everything, everything is the same. Panic, panic.
Willkommen zurück zum ersten anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Nun haben wir gehört, wie die Geschichte des 1. Mai verlaufen ist. Jetzt die Frage, was ist der 1. Mai heutzutage? Und wir können feststellen, dass es eine Entpolitisierung gab. Also es gibt Partys am 1. Mai, aktuell zum Beispiel das Maifest in Berlin. Es ist alles kommerzialisiert. Und einzig, was bleibt, sind die Feiern der Gewerkschaften und der Parteien, die wir noch finden können. Also im Großen und Ganzen gibt es eine Entradikalisierung, allein schon dadurch, dass es heutzutage ein offizieller Feiertag ist. Was auch dazu führt, dass dass es keine Streiks mehr geben kann. Und generell kann man sagen, dass der Generalstreik in Deutschland heutzutage nicht mehr vom Streikrecht abgedeckt ist. In den USA gibt es auch keinen Feiertag mehr zum 1. Mai. Hier lässt sich aber trotzdem sagen, dass es immer noch ein Tag für Radikale ist, wo Aktionen stattfinden. Genau. Und wie das in Deutschland aussieht, haben wir heute die Freie Arbeiterinnenunion zu Besuch, die uns erzählen, was für sie der 1. Mai bedeutet.
Okay, hallo. Schön, dass du hier bist.
Ja, grüß euch.
Und ich würde sagen, erstmal für alle, die jetzt mit der FAU nicht besonders viel anfangen können, erstmal die Grundsatzfrage, wer seid ihr eigentlich?
Prinzipiell sind wir eine Föderation von lokalen Gewerkschaften, die nach anarchistischen Prinzipien arbeitet. Also das heißt, wir haben keine FunktionärInnen. Wir entscheiden die Sachen, die wir zu entscheiden haben, in Basisversammlungen, zum Beispiel im Betrieb, in den Branchengruppen und gehen quasi in Entscheidungen immer von unten nach oben. Und daneben unterscheiden wir uns von Gewerkschaften, wie Mensch sie sonst irgendwie in Deutschland kennt, dadurch, dass wir eben nicht nur den Arbeitsplatz irgendwie als gewerkschaftliches Betätigungsfeld sehen, sondern uns genauso irgendwie im Reproduktionssektor organisieren, schauen, was passiert in den Privathaushalten, wie ist da Arbeit aufgeteilt, auch anhand von Geschlecht. Dass wir uns mit Mietpolitik, mit Stadtpolitik, Stadt von unten beschäftigen und genau darüber hinaus aber auch mit Sport, Kultur, Bewegung und so weiter. Und ganz nebenbei wollen wir noch den Kapitalismus abschaffen.
Okay, und was habt ihr als FAU jetzt mit dem 1. Mai zu tun oder was verbindet ihr mit dem 1. Mai als Kampftag?
Also für uns ist es auf jeden Fall immer noch ein sehr aktueller Tag. Ein Tag, an dem immer noch international tausende Leute irgendwie parallel zu uns auf der Straße sind, als Unterdrückte und kämpfen. Also in Deutschland spürt Mensch wenig davon, dass das irgendwie immer noch ein krasser Tag ist. Aber wenn Mensch sich dieses Jahr irgendwie reingezogen hat, was parallel in der Türkei ging, was in Russland ging, was in ganz vielen Städten Südamerikas ging, geht immer noch ganz schön die Post ab an dem Tag. Mensch ist verabredet, würde ich sagen. Und genau, wir stehen halt auch zu vielen Organisationen in anderen Ländern an dem Tag irgendwie in Verbindung. Zum Beispiel mit den Leuten in Spanien haben wir dieses Jahr viel Kontakt gehabt und uns da koordiniert. Es gab einen internationalen Aktionstag gerade zum Thema Migration und Arbeit für dieses Jahr, wo viele Leute thematisch schwerpunkthaft zugearbeitet haben. Deswegen ist es für uns einfach immer noch sehr aktuell, irgendwie auf die Straße zu gehen als Ausgebeutete an dem Tag.
Okay, du hast gerade schon was gesagt von auf die Straße gehen und da stellt sich nun die Frage, was ihr als FAU in diesem Jahr zum ersten Mal gemacht habt.
Genau, also generell muss man ja sagen, in Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern die Diskussion in einem linksradikalen Lager sehr gespalten darüber, ob man quasi das traditionelle Thema des Tages aufgreift oder sich irgendwie stärker irgendwie an Mobilisierungen gegen rechte Demonstrationen irgendwie beteiligt. Ist sicher auch moralisch keine einfache Frage. Wir haben deswegen begonnen, schon ein paar Jahre vorher irgendwie drumherum, um den 1. Mai auch ein bisschen was zu machen, hatten da dieses Jahr eine Demonstration einerseits zum Workers Memorial Day. Das ist ein Tag in Gedenken an alle Opfer von kapitalistischen Produktionsverhältnissen. Dann eine kleine Demonstration gemacht, hat ein paar Vorträge um den 1. Mai, vor dem 1. Mai, nach dem 1. Mai. Haben dann am 1. Mai eine kleine Demonstration gemacht für alle Leute, die eh nicht wegfahren wollen, zu anderen Mobilisierungen in Pirna. Haben da die lokalen Nazis auch ein bisschen geärgert gleich mit, haben aber vor allem versucht, irgendwie ArbeiterInnen in Pirna zu erreichen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und genau, dann tun wir im selben Abwasch immer noch den 8. Mai begehen in den Bergen und dort ein bisschen feiern. Das sind so die gängigen Tage bei uns.
Okay, apropos gängige Tage, macht ihr solche Aktionen jedes Jahr? Also ist das was Regelmäßiges?
Genau, also ja. Gestartet haben wir irgendwie, um die Tage zu arbeiten, relativ kurz nach Gründung der FAU in Dresden 2012 haben wir die erste Demo gemacht und ja, 2013 dann auch und dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Also dann haben wir 2014 angefangen, noch Kultur mit dazu zu nehmen und ein kleines Happening. 2016 waren wir sogar in 3 Demonstrationen, 2-mal in Dresden, 1-mal in Chemnitz. Plus die Aktionen in Plauen zum 1. Mai irgendwie involviert. Genau. Also machen wir eigentlich jedes Jahr was und soll jetzt auch dauerhaft unter dem Titel Libertärer Frühling irgendwie immer stattfinden, die Tage um den 1. Mai in der Region Ost von der FAU.
Okay, nun ist der 1. Mai ja historisch ein Tag, in dem es auch um Klassenkampf geht. Und es gab vor einiger Zeit eine Podiumsdiskussion, auf der die These aufgestellt wurde, dass der Begriff oder die Idee vom Klassenkampf überholt sei. Und jetzt ist die Frage, was versteht ihr unter Klassenkampf und was haltet ihr von diesem Statement, dass dieser überholt, veraltet sei?
Ja, prinzipiell gibt es keine einheitliche Meinung zu dem Begriff bei uns in der Organisation, sondern ist eher Gegenstand kontinuierlicher Debatten. Was Mensch davon hält, prinzipiell dazu, dass Leute sagen, Klassenkampf ist als Begriff gänzlich überholt, kann ich eigentlich nur sagen, Leute, die sowas sagen können, guten Gewissens, die kann Mensch nur beglückwünschen für ihre Lebensbedingungen. Also ich spüre Klassenkampf eigentlich relativ täglich. Genau, und ich glaube, insofern kann man schon sagen, dass der Begriff für uns auch noch aktuell ist, dass wir einerseits das als Antithese verstehen zu dem Konzept der Sozialpartnerschaft, also der Idee, dass Mensch irgendwie die Bedürfnisse von UnternehmerInnen, von Privilegierten in einem kapitalistischen System mit denen der Ausgebeuteten irgendwie kompromisshaft irgendwie unter einen Hut bringen könnte. Also das muss für uns bei Beschiss der Ausgebeuteten irgendwie rauskommen. Und gleichzeitig sehen wir halt ganz stark auch einen Klassenkampf von oben. Also einerseits irgendwie natürlich ganz drastisch immer noch in Ländern wie China oder Kambodscha, wo Mensch Marx noch im Original lesen kann und sagen kann, der Arbeitslohn definiert sich halt wirklich daran, dass das Überleben der ArbeiterInnen gerade so gesichert werden kann. Und zwar nicht der einzelnen ArbeiterInnen, sondern der Population an ArbeiterInnen. Also es wird mit den Löhnen quasi darauf gerechnet und den Arbeitsbedingungen, dass halt Leute sterben, aber dass immerhin noch genug ArbeiterInnen nachkommen, um die Fabriken zu füllen. Das sehen wir da ganz praktisch. Und gleichzeitig sehen wir es aber auch in Deutschland irgendwie mit Leiharbeit, mit Werksverträgen, dass wir hier zu Arbeitsstadien des Frühkapitalismus eigentlich zurückkehren in den letzten Jahren, dass wir VerlegerInnenwesen wieder haben, dass wir Tagelöhnerei wieder haben, dass wir völlige Entrechtungen im Hinblick auf Gewerkschaftsrechte und so weiter erleben. Und wer da keinen Klassenkampf vornimmt, muss ich sagen, wirklich Glückwunsch.
Okay, und jetzt noch ziemlich abschließend die Frage, wie ihr Kämpfe Arbeitnehmender unterstützt und ja.
Ja, also ich muss mich noch ergänzen zu dem Klassenkampfding kurz, dass man natürlich dazu sagen muss, dass ein Klassenkampf per se nichts Emanzipatorisches ist. Ne? Ein Klassenkampf ist erstmal ein Verteilungskampf, die kommen auch immer vor. Und die Frage ist, welche Erfahrungen nehmen Leute aus diesen Klassenkämpfen mit und wie lädt man Klassenkämpfe politisch auf? Und das ist auch so unser Ansatz. Also davon, dass der Lohn höher ist, wird die Gesellschaft nicht zwangsläufig besser, sondern vielleicht auch nur befriedet, sondern es geht darum, Klassenkämpfe mit einer Perspektive auf eine generelle Befreiung zu führen. Und ja, gerade heißt Klassenkampf ganz konkret für uns zum Beispiel, Fahrradlieferkuriere international zu organisieren bei Deliveroo und Foodaro, wo wir mit vielen Schwesterngewerkschaften gerade zusammenarbeiten, wo sich zwei fette Betriebsgruppen in Berlin zum Beispiel jetzt gegründet haben und wo es unheimlich krasse Arbeitsbedingungen gibt. Da Leuten irgendwie Know-how an die Hand zu geben, sich zu organisieren, Kämpfe zu gewinnen. Gleichzeitig organisieren wir uns gerade bundesweit in einem freien Bildungsträger, versuchen da Betriebsgruppen aufzubauen, Leute zu unterstützen. Und dann gibt's aber auch die andere Seite, irgendwie Aufbau von Kollektivbetrieben, die sich irgendwie mit einer politischen Bewegung irgendwie vereinen wollen, der verpflichtet fühlen wollen. So findet zum Beispiel gerade irgendwie auch im Umfeld der FOU eine größere Vernetzung von Bautätigen irgendwie statt, wo ein 30 bis 40 Leute großes Kollektiv jetzt entstanden ist, vor allem in Ostdeutschland, von Leuten, die sich eben gegenseitig unterstützen wollen und solidarische Wirtschaft miteinander ausüben wollen. Das sind halt praktische Projekte, wo wir sehen, einerseits geht es uns selber besser, andererseits weist aber auch irgendwie darauf hin, was überwunden werden muss, und das ist Lohnarbeit als Ganzes.
Okay, dann noch abschließend, gibt es noch irgendwas, was du hier noch sagen möchtest?
Ja, vielleicht ganz kurz, an die hoffentlich ganz vielen linken HörerInnen. Relativ oft erlebt man das, dass es gerade die linken Kolleginnen in Betrieben sind, die einen in einem konkreten Klassenkampf, vielleicht auch, weil sie denken, die gibt's nicht mehr oder die sind nicht mehr relevant, hängen lassen. Das ist ganz, ganz schade, weil in vielen Branchen gäbe es einiges zu tun, gerade in der Gastronomie, gerade da in vielen linken alternativen Läden. Sind die Arbeitsbedingungen gerade richtig zum Kotzen, richtig furchtbar. Die Leute werden auf Gewerbeschein angestellt, Scheinselbstständigkeit, und es versaut einfach die Arbeitsbedingungen in der ganzen Branche. Und von vielen linken Kolleginnen hört man da erstaunlich wenig. Und es wäre schön, wenn sich das ändert.
Okay, dann vielen Dank, und jetzt gibt's einen Song.
Son frigidaire, l'air sur un chariot. Voyez comme je suis fier, en slip sur un vélo. Manger des vers de terre, dans la gueule d'un moineau. Déguisé en panthère, je vois les diabolos. Yeah.
Il y a dans le ciel un bateau échoué.
Ihr hört den Anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und antiautoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart.
Willkommen zurück zum Tipp des Monats. Und hier wollen wir euch die Broschüre Diagnose Kapitalismus Therapie Pause vorstellen. Das ist eine Broschüre der Gruppe Die Überflüssigen und Die Überflüssigen ist eine politische Gruppe, die ungefähr im Zeitraum zwischen 2004 und 2011 aktiv war. Und die Arbeit der Gruppe richtete sich insbesondere gegen die Verwertungslogik und die Ausbeutung innerhalb des Kapitalismus. Die Gruppe hat verschiedene direkte Aktionen gemacht, wie zum Beispiel ein All-You-Can-Eat-Buffet in einem Supermarkt oder besonders schön die Zwangsräumung des Büros eines Sozialamtsmitarbeiters, der für die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide des Amtes zuständig war und dessen Büro leider geräumt worden ist. Die Broschüre Diagnose Kapitalismus, Therapie Pause, kommt eher im Bereich Bildungsarbeit und gibt uns allen einen kleinen Anreiz und eine kleine Anleitung, wie wir mit einer direkten Aktion, nämlich der Krankschreibung, den Stress und die Ausbeutung auf Arbeit vielleicht etwas bekämpfen können. Erschienen ist diese Broschüre 2005 und die Broschüre kann als PDF auf krank-fion.org heruntergeladen werden und die Broschüre kann dort auch online nachgelesen werden. Ziel der Broschüre ist es, uns eben diese kleine Anleitung zu geben. Und hierzu möchte ich mal kurz einen kleinen Abschnitt von der ersten Seite lesen. Unsere Broschüre liefert Infos über einige Krankheiten, die sich unserer Meinung nach eignen, die Krankschreibung zu erreichen. Hierzu kommen allgemeine und krankheitsspezifische Tipps, um sich nicht so leicht im Rahmen der Schulmedizin entlarven zu lassen. Also, wie könnt ihr euch am besten krank schreiben lassen, obwohl ihr gar nicht krank seid? Dabei erklärt die Broschüre, wie Mensch sich gegenüber der Ärztin verhalten sollte, von denen er krankgeschrieben werden möchte, welche Krankheiten sich dafür überhaupt eignen. Und die Broschüre geht im Einzelnen auf den Bereich Kopf, Bauch, Knochen und Gelenke sowie einige psychische Krankheiten ein. Es ist also ein relativ breites Spektrum von Krankheiten, an denen sich Mensch bedienen kann und sich eine aussuchen, die zu ihm oder zu ihr passt. Für jede Krankheit wird dabei Folgendes aufgelistet, wie lange Mensch sich mit diesem Befund dann eben krank schreiben lassen kann, wer alles diese Krankheit simulieren kann, ohne dabei sofort aufzufliegen, weil es doch zu weit hergeholt scheint, welche Beschwerden typischerweise auftreten und im Rahmen der, wir spielen das jetzt mal vor, Geschichte angebracht werden könnten, was untersucht wird und was euch alles Unerwartetes bei diesen Untersuchungen passieren kann, wie zum Beispiel eine Überweisung zu anderen Ärztinnen oder zu einer Kontrollärztin, wie die üblichen Behandlungen aussehen können und welche ihr davon lieber ablehnen solltet, weil sie gesundheitsschädlich sind, wie zum Beispiel häufiges Röntgen, was die Ärztin macht, um zu kontrollieren, ob ihr wieder gesund seid und was ihr macht, wenn ihr noch nicht wieder gesund sein wollt und welche Gefahren von dem Vorspielen einer Krankheit überhaupt ausgehen können. Zusätzlich zu diesen einzelnen Punkten betreffend der Krankheit gibt es noch verschiedene Tipps, wie weit Mensch sich mit sowas aus dem Fenster lehnen kann und ab wann es vielleicht sinnvoll ist, wieder gesund zu werden. Es gibt noch ein paar weitere Absätze, die allerdings mit Vorsicht zu genießen sind, da sie einen Straftatbestand darstellen und da die Broschüre ja von 2005 schon ein bisschen älter ist und entsprechend halt auch auf einer veralteten Rechtslage basiert. Und diese Absätze beschäftigen sich mit der Doppelnutzung von Krankenkarten, mit dem Verhalten illegalisierter Menschen, wie diese am besten eine Krankschreibung erreichen können. Und mit Absätzen über das Verschenken oder das Weitergeben von Krankentagen an Freundinnen. Zu all den Absätzen ist es allerdings vielleicht sinnvoll, wenn ein Mensch, der das tun möchte, sich mit Leuten aus dem Umfeld unterhält, die einen medizinischen Hintergrund haben oder einen juristischen Hintergrund und da entsprechend vielleicht ein bisschen aktuellere Informationen besitzen. So. Nochmal kurz der Name. Die Broschüre heißt Diagnose Kapitalismus, Therapie Pause und die Website ist krank-fion.org. Und insofern wünschen wir euch Krankheit und eine entspannte Auszeit.
Ich meine, ich habe manchmal das Gefühl, als ob er sich beim Tanzen gar nicht richtig fallen lässt. Alle tanzen, wir sind doch verrückte Menschen. Alle tanzen, wir sind doch verrückte Menschen.
kybernetische Neurose.
Verkrummte Menschen.
Jetzt sind wir mit unserer Sendung schon fast am Ende, aber wir möchten euch gerne noch zwei Terminempfehlungen geben. Und zwar am Samstag, den 27. Mai, das ist der nächste, der kommende Samstag, wird es das nächste offene Treffen des Anarchistischen Netzwerks Dresdens geben. Das wird diesmal in Löbtau im Kolumbuspark stattfinden. Das ist auf der Kolumbusstraße und neben dem Wumms, falls das vielleicht euch mehr was sagt. Und der zweite Termin ist schon noch ein bisschen länger hin. Das ist ein, findet erst im Juli statt, aber vielleicht wollt ihr euch das schon mal vormerken. Und zwar Campen gegen Knast und Strafe vom 26. bis 30. Juli in der Nähe von Görlitz in Kooperation mit dem Fetzigcamp. Und zwar wird es quasi eben Workshops und Diskussionsrunden geben zu dem Thema Knast und Strafe. Und wie gesagt, in Kooperation mit dem Fetzigcamp. Und bald dazu mehr Informationen, auch zum Ort und was genau dann da stattfinden wird. Und das werdet ihr dann hier auch erfahren.
Unsere Sendung wird es zum Nachhören geben. Alle weiteren Infos, Links und der Download zur Sendung findet ihr auf unserer Website and.notraces.org. Wenn ihr Bock habt, bei der FAU mitzumachen oder Infos sucht, dann geht auf dresden.fau.org. Unsere Musik ist alles Creative Commons, ihr könnt sie umsonst im Internet runterladen, auch Infos dazu auf unserer Website. Und dann schaltet in 4 Wochen wieder ein zum Anarchistischen Hörfunk jeden dritten Sonntag im Coloradio oder als Podcast auf and.notraces.org.